Man könnte noch lange darüber reden, dass man daheim sollte bleiben und nicht rausgehen. Wenn man es nicht macht, bringt es auch nichts. Und darum ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, trotzdem, auch wenn es keine Verkäuferinnen und Verkäufer vom Surprise Strassenmagazin momentan draussen hat, es gibt das Magazin auch in dieser Woche. Und zwar auf der Webseite surprise.ngo. Dort könnt ihr euch das gratis abladen. Was aber mit dem Lohn von den Leuten, die sonst das Magazin verkaufen und jetzt keine haben? Am besten hinterlässt ihr, wenn ihr gerade noch euer Magazin gratis abladet, eine Spende. Auch das findet ihr auf der Front von der Webseite surprise.ngo. Herzlichen Dank schon an dieser Stelle für jede Spende, die reinkommt.
Es ist der extrem radikalisierte Kern dieser Gruppe. Was es natürlich nicht einfach macht, diesen Menschen mit einer, wie sagt man, mit einem neutralen Standpunkt zu begegnen, aber gleichzeitig sind diese Menschen am Ende doch immer noch, ja, genau das, Menschen. Was viele europäische Regierungen aber gerne übersehen oder unter den Tisch fallen lassen, ist, dass diese Menschen ein viel größeres Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man sie nicht korrekt, legal zurückführt.
Tausende Menschen sind gestorben, wegen dem sogenannten Islamischen Staat. Wenn man mit Leuten vom IS redet, wie bereitet man sich denn da vor? Der Philipp Roy hat das gemacht, in Nordsyrien. Dort ist ein Gefängnis in kurdischer Hand, wo 5'000 Leute vom IS drin hocken. Viele davon Europäer. Der Philipp Roy hat sich vor und während seiner Reportage viel Gedanken müssen machen. Zum Beispiel, stimmt das, was der Häftling mir da gerade erzählt? Was passiert mit all diesen Menschen da innen? Zum Beispiel mit denen aus Europa? Kommen die irgendwann wieder zurück in die Schweiz, auf Deutschland oder auf Frankreich? Und wenn ja, wie? Der Surprise-Tag mit mir, Simon Bergins, und die Geschichte von Philipp Roy, die lesen ihr dann in der neuesten Strassenmagazin-Ausgabe. Das mal eben in einer digitalen Version auf surprise.ngo ab dem Freitag, 27. März. Ein, zwei Fragen zu dir. Ich habe noch deine Webseite angeschaut. Du hast Islamwissenschaften studiert in Berlin. Du gibst an, du sprichst fließend Deutsch und Englisch natürlich. Das Arabisch verbesserst du ständig. Ist das ein Muss oder hast du auch teilweise Übersetzer, wenn du im Nahen Osten unterwegs bist?
Also es ist natürlich immer sehr hilfreich, um Kenntnisse der lokalen Sprache zu haben, überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig ist es so, dass selbst wenn ich wirklich fließend richtig gut Arabisch sprechen würde, müsste ich immer noch auf die Hilfe von lokalen Ortskräften bei meiner Arbeit zurückgreifen, einfach weil ich nicht nur Leute brauche, die Muttersprachler sind in der Sprache, in der ich immer eine Übersetzung brauche, sondern dass ich tatsächlich auch diese Menschen benötige, um an bestimmte Kontakte heranzukommen, um Interviews zu arrangieren mit den Personen, mit denen ich reden möchte, oder um zum Beispiel Zugang zu bekommen zu bestimmten Orten wie diesem Gefängnis mit den IS-Gefangenen, das ich in Syrien besucht habe.
Und genau um dieses Gefängnis geht es. Da nimmst du uns was deine Eindrücke waren von diesem. Ursprünglich war das eine Hochschule, wenn ich das richtig verstanden habe, die zum Gefängnis umgebaut wurde, oder?
Genau, also ursprünglich ist es ein ziviles Gebäude, das den Campus, ich glaube den Wirtschaftscampus einer lokalen Hochschule beherbergt hat. Und da letztes Jahr im Februar oder ich glaube im März 2019 war das genau, ist die letzte IS-Hochburg in Südostsyrien gefallen, gab es dann eine Anzahl von etwa 5000 männlichen Kombattanten, die sich auf einmal den Syrian Democratic Forces, dem SDF, ergeben haben und man wusste aufgrund der großen Menge an Gefangenen dann nicht, was man mit denen machen soll, und hat dann diesen Schultrakt umgebaut zu einem Gefängnis.
Und du wolltest dieses Gefängnis sehen von innen, wie hast du da einfach ganz normal angefragt, hallo, ich würde gerne mal das Gefängnis sehen, wo all diese IS-Gefangenen sind, oder wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe letztes Jahr im November gesehen, dass auf einmal Berichte aus diesem Gefängnis aufgetaucht sind. Normalerweise war es nicht möglich, die Gefängnisse dieser Art in Nordostsyrien zu besuchen. Und dann im November hat sich das geändert. Auf einmal gab es immer mehr journalistische Berichte aus diesen Einrichtungen. Es gibt ja mehr als eine, wobei diese eine Einrichtung, in der ich auch war, die mit Abstand größte ist. Und da dachte ich mir, hey, es wäre total interessant, auch Deutsche und ich sag mal Landsmänner in diesem Gefängnis zu finden, weil es gibt ja aus mehreren Dutzend westlichen Ländern gibt es Gefangene in diesen Einrichtungen und es wäre super spannend, mit diesen Leuten reden zu können. Und dann habe ich mich im Dezember selbst auf die Reise gemacht.
Ich bin nur über den Satz gestolpert in deinem Text. Jenem Gefängnis in Hasaka, von dem niemand in der Region weiß, dass es überhaupt existiert. Also ist das eine geheime Sache?
Ja, das Problem ist, dass die Sicherheitslage in diesem Teil Syriens sehr volatil ist. Also sie ist nicht besonders stabil. Das wurde dann dadurch erschwert, dass die Türkei im Oktober eingerückt ist und einen etwa 80 Kilometer breiten Streifen besetzt hat. Und das mehrheitlich kurdische Bündnis, das diese Region dominiert und beherrscht, ist militärisch auch nicht in der Lage, um alle Grenzen entsprechend zu sichern und für Sicherheit zu sorgen. Und man hatte auch nicht die Kräfte, um Gefängnisse und eben Einrichtungen wie dieses IS-Gefängnis entsprechend zu sichern, auch gegen Aufstände. Ich meine, es sind 5000 extrem radikalisierte Gefangene in dieser Einrichtung und man hat gar nicht das Personal und die Sicherheitsmaßnahmen, wie man das aus Schweiz oder westlichen Standards kennt, um diese Menschen zu bewachen und zu sichern. Und als dann die Türkei einmarschiert ist mit ihren verbündeten Kräften, ist diese Sicherheitslage entsprechend schwieriger geworden. Man musste Personal abziehen, was zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass ein Gefängnis etwa 2 Autostunden weiter entfernt, das kleiner ist. Es gab da einen Aufstand in dem Gefängnis und alle 300 bis 700 Gefangenen, wie viele das sind, weiß man bis heute nicht, sind aus diesem Gefängnis entkommen. Um dementsprechend vorzubeugen, hat man bei dieser Einrichtung, auch weil sie deutlich größer ist, von Anfang an gesagt, es darf niemand wissen, was sich hinter diesen Mauern verbirgt und dementsprechend weiß niemand außer der Gefängnisverwaltung und der dort ansässigen Lokalregierung selber, dass das ein Gefängnis ist. Niemand weiß das.
Heißt das, dass du mit verbundenen Augen da reingeführt worden bist?
Nein, das war nicht der Fall. Also wir haben einen Termin ausgemacht zur Besichtigung und ich war mit dem Schweizer Kollegen unterwegs und wir sind dann reingefahren worden. Das war vorher auch klar, dass wir dann jetzt gleich kommen und so. Dann gehen die Tore auf und wir waren dann drin. Und dann wurde man halt gebeten in seiner Funktion als Journalist, dass man keine Außenansichten des Gebäudes fotografieren soll und dass man auch nirgendwo reinschreiben soll, wo genau dieses Gebäude steht.
Du sagst, insgesamt 5000 Männer in diesem Gefängnis. Du beschreibst auch ziemlich präzise, wie es darin riecht, dass man die Kleider nicht waschen kann, sich selbst nicht waschen kann. Es fehlt dann an allen Ecken und Enden, um diese Haft irgendwie erträglich machen zu können für diese Menschen. Was haben diese Leute für dich einen Eindruck gemacht?
Ja, ich bin mit sehr ambivalenten und zwiegespaltenen Gefühlen aus diesem Gebäude auch wieder rausgegangen, weil ich meine, man muss sich schon bewusst führen, dass diese Menschen, die dort einsitzen, in dem allerletzten vom IS kontrollierten Dorf Syriens noch waren, auch bis zuletzt ausgehalten haben. Es ist der extrem radikalisierte Kern dieser Gruppe, die bis zum Schluss ausgehalten haben, bis zum Schluss der Ideologie und bis der Ideologie des Islamischen Staats auch treu geblieben ist. Und diese Menschen sind jetzt alle mehr oder weniger zentralisiert in einem Gebäude, was es natürlich nicht einfach macht, diesen Menschen mit einer, wie sagt man, mit einem neutralen Standpunkt zu begegnen. Aber gleichzeitig sind diese Menschen am Ende doch immer noch, ja, genau das, Menschen. Und sie haben, wie jeder andere eigentlich auch, ein Recht auf so die Basic Needs, die fundamentalen Human Rights, die ihnen eigentlich zustehen würden. Ne? Aber das ist in diesem Teil der Welt natürlich extrem schwer, vor allem weil es mit der kurdischen Selbstverwaltung nicht mal einen offiziellen Ansprechpartner gibt, mit dem man über die Unterbringung dieser Menschen reden und verhandeln kann, was es zum Beispiel auch für Einrichtungen wie das internationale Rote Kreuz in Genf, was es für die unheimlich schwer macht, solche Standards aufrechtzuerhalten, weil man hat zwar dieses Gefängnis besucht, so wurde mir das vom Roten Kreuz mitgeteilt, gleichzeitig ist es nicht möglich, sind denen die Hände gebunden rechtlich, weil man einen offiziellen Ansprechpartner braucht. Und der offizielle rechtliche Ansprechpartner in diesem Fall wäre die Regierung in Damaskus, die aber in diesem Teil Syriens keinerlei Hoheit hat.
Was überwiegt denn, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was überwiegt bei den Gefangenen? Wollen sie wieder lieber zurück in die Obhut des islamischen Staates, oder gibt es doch einen Großteil, vor allem von den Europäern, die vor allem zurück ins europäische Heimatland wollen?
Also was wirklich in diesen Köpfen tickt, kann, glaube ich, niemand genau sagen, weil alle diese Gefangenen sind sich sehr bewusst darin, dass westliche Journalisten sie besuchen, dass diese westlichen Journalisten in ihren Medien diverse Sätze eben publizieren werden. Das wissen die alle ganz genau. Sie hatten auch genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Nicht wenige von denen sind noch sehr medienaffin. Die wissen genau, wie sie sich verkaufen müssen. Menschen wie mir gegenüber, was es unglaublich schwer macht, an diese Geschichte ranzugehen und wie viel Glauben man diesen Aussagen schenken soll. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich weiß, die waren bis zum Schluss in die letzten Kämpfe verwickelt. Ich kann mit meinem Finger auf niemanden zeigen und sagen, du bist schuld und du hast Menschen getötet, weil ich habe diese Beweise nicht. Das ist mir nicht möglich, das zu beurteilen. Gleichzeitig wird man aber in diesem Gefängnis niemanden finden, der sagen wird, ja, ich habe Menschen umgebracht. Und man wird auch niemanden finden, der sagen wird, ich würde gern hierbleiben und ich möchte nicht nach Europa zurück. Alle sagen, sie würden gerne von ihren Regierungen wieder zurückgenommen werden, weil sie natürlich lieber in einem europäischen westlichen Gefängnis ihre Zeit absitzen würden, als in dieser Einrichtung in Nordsyrien.
Und da sind wir auch bei Europa, weil das ist auch ein Teil deiner Geschichte, die du geschrieben hast. Vielleicht mal grundsätzlich für Leute, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weshalb tun sich die europäischen Länder denn insgesamt schwer, solche Leute auch zurückzunehmen?
Ja, es gibt eine ganze Vielzahl von Gründen, warum sich europäische Regierungen damit so schwer tun. Ein offensichtlicher Grund, der sehr gerne vorgeschoben wird, ist, dass es rechtliche Hürden gibt. Also den Grund, den ich vorhin mit dem Rotkreuz angeführt habe, ist, dass man eigentlich den völkerrechtlich korrekten Ansprechpartner braucht für diese Art von Überführung und für die Art von Verhandlung, die man da führen muss, um diese Personen legal über eine Grenze wieder zurück nach Hause schaffen zu dürfen. Dieser Ansprechpartner wäre Damaskus. Damaskus hat aber keine Hoheit über dieses Gebiet. Und gleichzeitig sagen dann viele Regierungen, ja, mit den Kurden dürfen wir aber nicht reden, weil wir betreiben dort keine konsularischen Vertretungen. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen zu diesen nichtstaatlichen Akteuren, was sie ja definitiv sind. Ein weiteres, viel schwerwiegenderes Problem ist die Tatsache, dass diese Menschen ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen. Was viele europäische Regierungen aber gerne übersehen oder unter den Tisch fallen lassen, ist, dass diese Menschen ein viel größeres Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man sie nicht korrekt legal zurückführt, wie man es eigentlich müsste, weil wenn diese Menschen wie durch den Gefängnisausbruch, den es letztes Jahr in einer anderen Einrichtung bereits gab, wenn diese Menschen so zurück nach Europa gelangen sollten, über illegitime, illegale Wege, ohne dass es irgendwer mitbekommt, ist das viel, viel gefährlicher langfristig. Gleichzeitig ist es für europäische Regierungen jetzt wahnsinnig bequem aktuell, wenn man sagen kann, ja, die sitzen jetzt da fest, es sieht jetzt auch nicht gerade aus, als ob sich viel daran ändern wird und wir müssen uns mit diesem Problem jetzt nicht rumschlagen, weil die Kurden werden sie auch einfach nicht einfach freilassen. Also sie sitzen jetzt da fest und es sieht gerade so eben nicht aus, als ob sich daran viel ändern wird. Und man sitzt jetzt als europäische Regierung halt in einer relativ bequemen Situation.
Und da kommt dann auch noch eine Idee, beispielsweise aus den Niederlanden, die möchte zum Beispiel im Irak ein Tribunal aufbauen und die Leute vor Ort dann quasi vor Gericht stellen. Was hältst du oder wie schätzt du so eine Idee ein?
Ja, es gibt einige Lösungsansätze, wie man das Problem lokal lösen könnte. Dennoch ändert es eigentlich nichts daran, dass diese Menschen diese Verbrechen vorrangig in Syrien begangen haben. Also die Verbrechen sind ja vorrangig auf syrischem oder irakischem Boden geschehen. Eine Zusammenarbeit zwischen irakischen und syrischen Behörden gab es nur es gab sehr, sehr wenige Beispiele dafür, dass es diese Zusammenarbeit gab, dass wirklich Leute überführt wurden. Ich glaube, die einzigen Gefangenen, die tatsächlich in Irak überführt wurden, bisher waren tatsächlich irakische Staatsbürger. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viel fruchtbare Zusammenarbeit. Und das ändert auch nichts daran oder wenig daran, dass die europäischen Regierungen völkerrechtlich eigentlich relativ eindeutig diese Menschen zurückführen müssten. Also es wäre ihnen eigentlich eine rechtliche Pflicht und eine moralische Pflicht, dass sie diese Menschen wieder zurückholen.
Vielleicht noch kurz zu den Inhaftierten, die du besucht hast. 5000 Männern auf sehr kleinem Raum. Was ist eigentlich mit den Frauen und den Kindern? Weißt du mehr darüber? Sind die in anderen Unterkünften untergebracht oder Ja, geht es denen wenigstens ein bisschen besser in der Gefangenschaft?
Also für die, man hat bei der Gefangennahme von IS-Angehörigen hat man diese sofort aufgetrennt in männliche Familienangehörige, die eindeutig Erwachsenenalter haben, also die an Kämpfen beteiligt gewesen sein könnten, und alle anderen, also sprich die Familien, Kinder, die Frauen. Und diese Familienangehörigen wurden alle in ein zentrales Lager gebracht, das man als Al-Haul kennt. Das ist ungefähr so 1 bis 2 Stunden Fahrzeit noch entfernt von dem Lager in Hasaka, wo ich war, oder von diesem Gefängnis, wo ich war. Und dort sind ungefähr so grob 70.000 Menschen untergebracht. Also so der gesamte Familienanhang dieser IS-Kombattanten ist in einem zentralen Lager untergebracht. Und dieses Lager ist aufgrund seiner extrem schlechten humanitären Bedingungen, eben weil es auch viel zu groß ist, viel zu überfüllt, ist es auch als Brutstätte des IS bekannt geworden, weil dort diese ganzen Familien eigentlich relativ unbehelligt innerhalb des Lagers mittlerweile eigene Gerichte eingerichtet haben. Zum Beispiel werden Frauen, die keine Kopftücher tragen, wurden angeblich schon von Gerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet. Es gibt immer wieder viel Gewalt und diese Einrichtung ist wenig besser als die Gefängnisse für die Männer. Und mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass sich die Frauen und die Familien dort relativ frei bewegen können innerhalb des Lagers. Aber die Bedingungen selber sind ganz, ganz furchtbar, weil dort absolute Gesetzlosigkeit herrscht und weil die menschlichen, die Bedingungen, was Versorgung mit Grundgütern und Medizin und Wasser und Essen, weil die nicht wirklich besser sind.
Also die Politik tut im Moment nichts, um diese Leute zurückzuführen, obwohl sie, wie du also erwähnt hast, eine rechtliche und moralische Pflicht eigentlich dazu hätten. Müssten dann wiederum vielleicht wir uns als Zivilgesellschaft mehr mit diesem Thema auseinandersetzen? Was denkst du?
Also es müsste meines Erachtens nach einfach mehr Druck geben auf europäische, also ich meine, es gibt einige europäische Regierungen, die ja tatsächlich Menschen bereits zurückgeführt haben, aber das sind einzelne Beispiele von ganz wenigen Überführungen. Es wurden nie in großen Zahlen Menschen zurückgenommen. Und ja, es sollte eine zivilgesellschaftliche Debatte eigentlich geben. Es sollte Druck gemacht werden auf westliche Regierungen, dass diese Menschen zurückgenommen werden. Weil mit jedem Tag, der vergeht, wird das für die kurdische Selbstverwaltung schwieriger, diese Menschen zu verwalten eigentlich. Auch weil das Geld und Ressourcen kostet, die sie dort nicht haben. Und weil sich diese Menschen auch weiter radikalisieren werden und können und weil man eigentlich eine langfristige Lösung finden müsste. Und am schlimmsten ist ja eigentlich, dass die Kurden keinerlei legislative oder Gerichtsbarkeit haben, die diese Menschen vor Ort verurteilen könnte. Die Kurden können das gar nicht, auch wenn sie es gerne würden.
Dann muss ich aber doch anschließend fragen, siehst du denn Hoffnung, dass man diese Lage für alle Beteiligten irgendwie auf eine humane Art lösen kann?
Momentan sehe ich darin relativ wenig Hoffnung, muss ich zugeben, weil der Status quo spielt einfach dem Westen gerade sehr in die Hände, weil es gibt jetzt sehr, sehr wenig Druck, gerade diese Menschen zurückzunehmen, weil man hat natürlich keinerlei Druckmittel von seitens der Kurden, auch weil man ja mit den Kurden im Nordirak ja relativ gute Beziehungen hat. Die Bundeswehr, die Armee Deutschlands unterhält dort ja auch ein Trainingscamp zum Beispiel für diese Kräfte. Aber man hat den Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans, die in Syrien ja gerade das Sagen haben, die hat man eigentlich immer als Terrororganisation betrachtet. Deswegen ist es sehr, sehr schwer möglich, dass man mit diesen Menschen offizielle diplomatische Kanäle unterhält und aufnimmt.
Vielleicht noch zum Schluss etwas, was deine Erfahrungen mit den Inhaftierten betrifft. Du hast erwähnt, dass manche von ihnen auch mediengewandt sind, dass viele auch wissen, dass wenn sie gewisse Sätze sagen, dass die dann Widerhall finden in westlichen Medien, Zeitungen und so weiter. Wie geht man denn aus deiner Sicht als Reporter damit um, dass man das immer auch mit berücksichtigen muss, dass da immer noch irgendwie eine politische Agenda oder ein Eigeninteresse mehr gewichtet wird, als einfach nur zu erzählen, wie die Lage im Moment ist. Also wie gehst du mit dieser Situation um?
Also für mich ist es als Journalist erstmal so, dass ich vor allem irgendwo hingehe, weil ich die Geschichten von Menschen erzählen möchte und weil mich einfach interessiert, weil mich konkret interessiert hat, wie diese Gefangenen in diese Situation kamen, in der sie jetzt sind. Bei dem Deutschen zum Beispiel, mit dem ich geredet habe, das war ein Hamburger, Bei dem war es so, dass er mir gesagt hätte, dass er niemals in Kämpfe verwickelt gewesen wäre und dass er auch vieles von dem, was im Islamischen Staat so passiert wäre, diese ganzen Enthauptungen etc., dass er von all dem gar nichts mitbekommen hätte. Ne? Und für mich ist es so, ich werte das während des Gesprächs erstmal nicht, was er sagt. Gleichzeitig ich bin mir sehr um die Fakten bewusst. Also ich weiß einfach, dass heutzutage in einem digitalen Zeitalter, in dem Social Media etwas völlig Normales ist, auch im Islamischen Staat in Syrien, die hatten alle Internet, die hatten alle Social Media und ich meine, da bereits damals während des Dritten Reichs haben viele Leute gesagt, sie hätten nichts mitbekommen. Auch Leute, die relativ nahe an Konzentrationslagern gewohnt haben, meinten, sie hätten nichts mitbekommen. Das ist relativ unwahrscheinlich und besonders heute im Jahr 2019, 2020 und die Jahre davor, als der Islamische Staat am Höhepunkt seiner Macht war, klingt das natürlich sehr, sehr hanebüchen. Also ich habe halt keine Beweise dafür, dass das, was er sagt, eine Lüge ist. Gleichzeitig habe ich das Recht, das anzuzweifeln. Und ich weiß einfach um die Fakten und ich weiß einfach, was mir die Menschen erzählen, die damals unter dem Islamischen Staat gelitten haben. Ich habe sehr viele von diesen Menschen getroffen und ich höre, was diese Menschen gesagt haben und was sie erlitten haben, ganz zu schweigen von den Leuten, die gar nichts mehr erzählen können, weil sie nämlich alle tot sind. Und ich kann das auf zwei Seiten gegenüberstellen. Und das ist, glaube ich, so das Mindeste, was ich machen kann, dass ich von beiden Seiten die Worte und die Erzählungen nehme und dass ich versuche zu finden, was denn die Wahrheit war oder wo denn dazwischen die Wahrheit lag oder die Realität. Das wird allerdings immer nur eine Annäherung sein, weil was wirklich Sache war, das kann ich nur sehr schwer rausfinden.
Philipp, besten Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Alles andere als ein einfacher Job, wo der Philipp Breuda hatte, wo er in das Gefängnis ist mit all diesen Mitglieder vom Islamischen Staat, vom sogenannten Islamischen Staat. Die ganze Geschichte, Details auch, was er dann besprochen hat mit den Leuten, die dort im Gefängnis sitzen in Nordsyrien, das lesen ihr in der neuen Ausgabe vom Surpris Strassenmagazin. Und ja, weil wir aktuell in speziellen Zeiten leben, gibt es das nicht auf der Strasse. Da könnt ihr euch natürlich gut vorstellen, warum. Sondern es gibt es digital, und zwar gratis auf surpris.ngo. Aber gleichzeitig werdet ihr auch gerade darum beten, eine Spende hinterzulassen, wenn ihr schon auf dieser Webseite seid. Das geht relativ einfach. Viel Vergnügen bei der Lektüre und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund!